Muchel, ihr seid ja dafür mit Abschlag bekannt, dass okay. ihr nur Songs über den Verein macht. Aber folgendes Szenario, wenn Vuskovic verlängern würde, könnte ich euch einen Vuskovic-Song aus den Rippen leiern? Würdet ihr eine Ausnahme für unseren kroatischen Superstar machen oder würdet ihr dann dabei bleiben?
Da würden wir dabei bleiben.
Aber wenn das vielleicht das HSV-Management kommt auf euch zu und sagt, ey, er liebt auch die große Bühne und es also so ein Song mal so, könnt ihr da nicht irgendwas machen?
Wie wäre es denn, wenn wir als Podcast einen Song machen würden über Vuskovic dann einfach?
Ja, Vuskovic. Und Muchel ist unser Frontmann und dann kaufen genau. wir noch irgendwie einen anderen von Abschlag ein, der dann auch.
Oder Muchel wurde die Ente verkauft, indem er mit Vuskovic gelockt wurde und dann steht da statt Luca Mario und dann, kannst du schön für den Song machen.
Aber verantwortlich dafür sein, dass er nicht bleibt und dass ihr keinen Song macht, das wollt ihr ja auch nicht, oder?
Nee, das wollen wir natürlich nicht, aber da bleiben wir unserer Linie auf jeden Fall treu. Würden wir nicht machen.
Keiner ist größer als der Verein, oder wie?
Ja, so, also haben wir noch nie gemacht. Also
der geht auch immer, ne? Keiner ist größer als der Verein. Egal, was man gefragt wird, die Antwort kann man immer geben.
Ja, aber also ich finde, es gibt andere HSV, die deutlich größer waren als Luka Vuskovic und die hätten es er verdient einen Song, wenn es darum geht, einen Song zu bekommen.
Ich finde,
also ich weiß, worauf du hinaus ja. willst, aber nein.
Okay, fair enough. Ich finde, wir hatten nochmal während des Spiels diskutiert, dass es so schade ist, dass es eigentlich in England oder auch gerade in Spanien gibt es ja auch, oder Argentinien, so gibt es auch mal viele Songs so über einzelne Spieler, also jetzt gar nicht von Bands, also von Bands auch, ne? Aber vor allen Dingen halt auch so irgendwie im Stadion, so die so
relativ. Aber sind das wirklich Songs oder sind das Fangesänge,
meine ich? Okay. Also aber das gibt es in Deutschland ja wenig und ich glaube, dass auch ehrlich gesagt die deutsche Sprache so ein bisschen schuld ist. Auf Englisch ist das alles ein bisschen einfacher und ich selbst auf Spanisch ist das irgendwie so. Und diese deutsche Sprache da, dann irgendwie das in einen Fangesang halt irgendwie so zu packen.
Wir sind halt ein bisschen, simpler unterwegs. Wir schreien einfach dahinter Fußballgott und dann ist es ein Song.
Ja, aber so dieses, die sind ja immer so witzig, finde ich. Irgendwie, wenn du dir die, also aus England und so, da teilen wir jetzt für jeden Spieler zu jeden Situation. Und ich wette, wenn wir in England wären und zu Dompe, die hätten, es würde schon irgendein Fangesang, einen witzigen Fangesang zu Dompe oder irgendwie zu Vuskovic oder irgendwie sowas geben.
Wenn du Dompe sagst, dann muss ich immer direkt, habe ich direkt den Ohrwurm Cordula Grün im passt, Ohr ja. wegen eurer Aktion da mal in der Dompe. Loge.
Ja, aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen Kultur, aber es ist auch ein bisschen die deutsche Sprache.
Aber ist euch mal aufgefallen, apropos Dompe, dass ja jetzt im Stadion irgendeine Aktion kommt, von irgendeiner Seite immer kommt, der ist doch nicht nüchtern!
Oh. Der Stempel, der ist der ganz...
Sitzt, ja. Der sitzt. Aber zu Recht, oder?
Ja.
Ja. Aber also, Mikkel Bruns, die konnte es ein bisschen abschütteln. Bei dem denke ich nicht, irgendwie illegale Straßenrennen, sondern da denke ich, Mensch, hast du dich gemacht? Und ich glaube, weil er halt fußballerisch gerade absolut nicht überzeugt, ist es halt so. Ja.
Geschwindigkeit kann Mikkel Bruns im Moment ganz gut.
Riecht nach einem Date.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau!
Bestbesetzung.
Ja, Kai ist wieder mit dabei, zurück aus dem ersten Skiurlaub. Pia...
Aus dem ersten? Ich dachte, es waren ja schon zwei, oder?
Nee, ich war nur...
Alter, der Junge, der lebt wirklich.
Aber du fährst jetzt nochmal?
Ja, natürlich in der Länderspielpause.
Okay.
Damit ich nichts verpasse. Obertauern winkt nochmal.
Okay, und das ist die Boys
Tour. Genau, die wilde Tour kommt noch. Ich war jetzt ganz familiär unterwegs, ganz zahm.
Ja. Und bei der Jungstour erhoffen uns natürlich ein paar Einblicke in die Fußballwelt, ein paar bisschen Gossip.
Ja, ein paar Koryphäen. Michael Reschke ist dabei. Es ist ja immer ein Genuss, ihm zuzuhören, wenn er erzählt über Karl-Heinz Uli und alle anderen Koryphäen. Das ist natürlich Musik in meinen Ohren immer. Aber mal gucken, was da dieses Jahr entsteht.
Wer ist noch so dabei? Kannst du schon spoilern?
Kann man das schon spoilern?
Und je älter die sind, desto...
Wir haben ein paar Absagen leider. Also Otschipka, der in der Fußballerszene auch noch bekannt ist, ist leider nicht dabei. Dafür ist Tobi Schweinsteiger dabei. Und ein paar Spielerberater.
Okay.
Die werden euch nichts sagen. Okay. Es ist nicht der Piranha, der Luka Vuskovic anscheinend gerade aus dem Volkspark treibt. Dazu vielleicht später mehr, aber der ist nicht dabei. Sonst würde ich auf ihn einwirken, Muchel.
Ah, ich bin gespannt. Ich hatte eigentlich auch ein Intro vorbereitet, aber Gato wollte ja den Vuskovic Chanson.
Ich dachte, wir kriegen einen dadurch vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt.
Nee.
Aber nicht mit dir, Muchel, nicht mit dir.
Nein. Pia, bei der Frage, die jetzt kommt, du hältst dich bitte zurück. Die Frage geht eher an die beiden Jungs hier. Könnt ihr mir sagen, was am 20. April 2025 los war? Es war ein 3-1-Sieg bei Köln gegen Münster in der zweiten Liga. Was war an diesem Tag so Besonderes?
Downs hat das letzte Mal getroffen.
Ich weiß es nicht.
Boah, Gato.
Ich glaube, Gato hat es gehört, oder?
Vorhin. Nee, 100 pro nicht.
Oh krass, dann ist es einfach nur eine Glanzleistung.
Ist es tatsächlich der letzte Pflichtspieltor von Damien Downs.
Ich habe parallel mich schon die Aufstellung auf, habe eben schon mal die Namen Downs gelesen. Vielleicht ist es dadurch, kam dann die...
Ja, ja, der Junge steht im Feuer, ne? Die Fans haben sich auf ihn heiß geschossen.
Und hier in der Statistik zu Downs, die Pia mir geschickt hat, der 21-Jährige, der im Winter von Southampton in den Volkspark gewechselt war, hat bei bislang 8 HSV-Einsätzen, 6 in der Startelf, er ist 7 Torschüsse gesorgt. Downs hat in seinen vergangenen 25 Pflichtspielen für den HSV, Southampton und Köln kein Treffer erzielt. Sein letztes Tor durfte er am 20. April 2025 beim 3-1-Sieg mit Köln gegen Münster in der zweiten Liga bejubeln. Mittlerweile wartet er schon 1118 Minuten auf einen Treffer.
Das nicht so geil ist für einen Stürmer.
Hochinteressant, ja, hochinteressant. Jetzt muss man ja wieder sagen, Muchel, damit es jetzt nicht von mir kommt, deine Meinung. Ackert er denn was weg defensiv? Siehst du ihn als besonderen Pressingspieler, dass er Anlaufen erst anläuft und dann noch zurückläuft? Also, oder sagst du, auch das hält sich jetzt in Grenzen? Weil das ist, er muss ja irgendeine Berechtigung vom Trainer bekommen, dass er da immer wieder aufgestellt wird, also und immer wieder die Chance erhält.
Man hört ja immer wieder, dass er im Training super trainiert hat und dass er diese Wege macht, dieses Anlaufen. Also ich sehe davon, also im Training sehe ich so viel sowieso nichts, weil ich beim Training dabei bin, aber im Spiel sehe ich davon auch nicht so viel und ich finde, er wirkt so maximal unglücklich. Ich wünschte ihm ja schon, dass er irgendwie den Ball mal trifft, dass es vielleicht irgendwie so ein Knoten platzt, aber ich habe nicht das Gefühl, er geht nicht hoch zu den Kopfbällen. Also da sind so viele Sachen dabei, die einfach so unglücklich und so...
Er weiß gefühlt nicht, wohin mit sich, oder? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, er findet seine Räume auch gar nicht. Also er ist so lost einfach.
Und ich glaube, jede zweite Frage dreht sich bei uns in den DMs, die bei uns geschrieben worden sind. Glatzel, Downs, dann wird Downs noch
es sind auch, erzielen. Weißt du, woran man auch immer
die
merkt,
dass die... endlich das Sturmproblem.
Genau, weißt du, woran man merkt, dass die Fans einmal aggro sind? Wenn sie schon gar keine Fragen mehr stellen, sondern nur noch sagen, so Aussagen machen wie... Warum spielt, also wann ist Downs endlich weg oder irgendwie sowas? Also da, das sind ja schon gar nicht mehr so Nachfragen, sondern irgendwie schon so Forderungen. Aber, Pierre, ganz ehrlich, wir beide haben ja auch noch viel härter als die Fans jetzt über Downs lästern, oder ich zumindest, habe ich ja immer am Anfang der Saison und auch während der Saison über Königsdörfer gelästert. So, und was hat der Junge alles abbekommen und was haben wir uns da, oder speziell ich auch mich schon gewundert, warum der Typ überhaupt noch hier ist? Und der hat ja nun die Kurve bekommen, finde ich, während der Saison.
Ja, kurz.
Ja.
Also ich finde.
Erhoffen wir uns das Gleiche von Downs? Sind wir da jetzt, also lernen wir daraus oder sagen wir, nee, das sind zwei Paar Schuhe?
Also ich persönlich finde, das sind zwei Paar Schuhe, weil er sich jetzt noch gar nicht bewiesen hat. Bei Königsdörfer war es jetzt so ein bisschen so eine Schicksalskette, letzte Saison performt, dann dieser geplatzte Wechsel, pipapo. Aber jetzt bei Downs, da denke ich mir so, boah, wenn das schon so lange her ist, dass der Mann ein Tor geschossen hat und der ist Stürmer, dann ist da doch irgendwas im Argen. Da bin ich mir sicher, dass die Spielerberater sich die Hände gerieben haben und gesagt haben, der HSV nimmt den, okay, alles klar.
Und jede zweite Frage ist tatsächlich, was ist mit Glatzel, was hat der Junge verbrochen, dass er nicht spielt? Wir haben letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe dazu auch was gehört und zwar, wir hatten noch darüber gesprochen, dass er so von der Körpersprache in Wolfsburg, dass es uns so aufgefallen ist, dass er da so wie so ein, ja...
Trauerkloß eigentlich.
Stand und irgendwie wirklich, eigentlich wollte man ihn nur in den Arm nehmen. Und anscheinend soll das auch das Problem sein, dass er genau diese Haltung nicht nur auf dem Platz beim Feiern zeigt, sondern auch im Training. Er hat irgendwie, also es gibt Spieler, die werden nicht berücksichtigt, die geben aber trotzdem Gas, um eben die Chance wieder zu bekommen, in der Startelf zu stehen, um seinen Platz im Team zu bekommen. Und es gibt Spieler, die genau diese, die sich so einmummeln und eben genau nicht aus dieser Sache rauskommen.
Uns wurde geschildert, dass er sehr introvertiert ist, ne, sehr ruhig ist, sehr zurückgezogen, sehr schüchtern, und das ist natürlich aber nicht jemand, der auf sich aufmerksam macht dann im Training. Ne?
Ja, und wenn du dann im Training auch nicht die Leistung zeigst.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Für mich ist introvertiert und ambitioniert in der Startelf zu stehen oder überhaupt im Kader zu sein, das sind für mich zwei Paar Schuhe, weil ich kann auch introvertiert sein und dann stehe ich aber auf dem Platz und hau da trotzdem die Bälle irgendwie rein. Das finde ich, also wenn er jetzt nur introvertiert wäre, dann wäre ich ganz schön, also glaube ich nicht, dass Merlin ihn deswegen nicht einsetzt. Ja, so. Das wäre ein bisschen krank. Aber ja, wenn er halt so krass die Motivation verloren hat, weil er halt denkt, ja, ich spiele eh nicht und hier die, keine Ahnung, es kann ja sein, dass da ihm einiges gesagt wurde, was er erreichen muss, und er denkt, wie soll ich das erreichen? Nee, mache ich nicht. Das ist
ein ganz guter Tipp von mir, wenn ich früher irgendwie gemerkt habe, oh, heute bin ich nicht so in Form, dann habe ich einfach immer nur wild geschrien, ja, einfach so, war ich immer derbe auffällig, und dann haben alle gedacht, oh, der war heute aktiv, also an Glatzel mein Tipp, einfach mal cholerisch, egal ob du die Pocket triffst, wild schreien, Anweisungen geben, Ideen reinschmeißen, völlig übertrieben sich fallen lassen, jubeln beim Tor, übertrieben jubeln, wenn die anderen Tore schießen. Vielleicht kommst du so in den Vordergrund.
Ja, aber also es kann ja eigentlich nur das sein, dass er eben genau diese Körpersprache im Training genau so hat und dass er deswegen einfach nicht die Chance bekommt, einfach auch, weil jeder andere Stürmer ist mittlerweile vor ihm, selbst Otto Stange wird vor ihm eingewechselt, der in der zweiten Liga nicht mal einen Stammplatz hatte.
Aber zu Recht, jetzt. Also der hat, ich finde, der ist erfrischend.
Aber sorry, der hat am Wochenende auch nichts gebracht.
Eine gute Aktion habe ich gesehen.
Eine gute Aktion, stark reicht dir.
Wenn er das Tor macht,
hätte es gereicht. Nein, aber das sind ja so Paulsen-Vibes. Eine gute Aktion und es reicht, oder?
Ja, Paulsen.
Oh, Paulsen.
Paulsen.
Ja, fällt auch erstmal aus. Wow. Mit Glück die letzten drei Spiele noch wieder fit.
Das ist, ich hatte bei WhatsApp da schon geschickt, so die krassere News wäre gewesen, Achtung, Paulsen ist weiterhin gesund.
Ja.
Und das also wieder krank ist, ist so, ja gut, es war klar, dass irgendwie muskeltechnisch da... Da muss man den Medizincheck des HSV erneut hinterfragen, was damals passiert ist.
Seht ihr jetzt schon die Verantwortlichen in der Pflicht, auch wenn man den Abstieg noch nicht ganz, also den Nicht-Abstieg nicht ganz eingetütet hat?
Ich dachte gerade, den Abstieg noch nicht ganz.
Also nee, auch wenn es noch nicht safe ist, dass wir in der Liga bleiben, ganz safe, also es sieht ja relativ gut aus. Glaubt ihr, man müsste
Storys
jetzt
zu urteilen, sieht es ja sehr safe aus.
Dazu kommen wir später noch. Meint ihr, man müsste jetzt schon irgendwelche Stürmer verpflichten, suchen, weil die ganze Welt weiß ja nach wie vor, dass wir da Druck haben, und ich glaube, das wird jetzt mit jedem Monat eher schwerer und noch auffälliger. Also ich hoffe, man ist da bereits in Gesprächen, oder? Also weil man hat da ein unglückliches Händchen gehabt, finde ich.
Ich finde, in den letzten Jahren konntest du weniger planen, als du jetzt vielleicht schon machen kannst, weil ich finde, dass als es um den Aufstieg ging, war es immer irgendwie noch knapper als jetzt, irgendwie das Gefühl, nicht abzusteigen. Also ich finde die Chancen eher da drin zu bleiben, als auch wenn wir noch nicht durch sind. Ja, ne?
Das sehe meine Post. Ja.
Ja. Trotzdem finde ich, kannst du schon in die Planung gehen, und das ist ein Vorteil, den wir in den letzten Jahren vielleicht nicht hatten, und deswegen ich gehe stark davon aus, dass dort alles passiert.
Und eben andere können auch nicht in die Planung gehen. Das heißt, du kannst jetzt schon mit Spielern verhandeln, wo vielleicht noch andere nicht so gut verhandeln können. Also deswegen, ich glaube, diesen Vorteil sollte man nutzen.
Wobei, wenn ich immer mal so höre, dass eigentlich auch so ein Klaus Koster auch immer zweigleisig gefahren ist, dass man schon auch wusste, was passiert oder mit Leuten verhandelt hat oder ins Gespräch gegangen ist, wenn wir drin bleiben, dann, oder wenn wir aussteigen, dann. Also ich glaube, es wäre fahrlässig, wenn sie nicht in beide Richtungen planen würden, und das nicht auch schon seit längerem.
Genau, aber wenn ich Spieler wäre, ne, dann würde ich jetzt so denken, bei Pauli, Wolfsburg, Heidenheim, da muss ich mir jetzt nicht so Gedanken machen, weil da weiß ich gar nicht, in welcher Liga die spielen, also wenn ich da unterschreibe. Und beim HSV wüsste ich jetzt schon eher, da habe ich jetzt eher die erste Liga gebucht, wenn ich da jetzt mit denen verhandle.
Aber wenn man dem glauben kann, was in der Bild steht, dass Vieira zum Beispiel schon einen ausgehandelten Vertrag in der Schublade liegen hat, also da geht es ja schon genau in die Richtung, dass man irgendwie mit Spielern schon Verträge aushandelt oder da in Gesprächen ist, dass man dann, wenn es soweit ist, nur noch um die Ablösesumme feilschen muss und nicht 20 Millionen, weil das ist, glaube ich, jedem klar, dass wir keine 20 Millionen zahlen werden. Aber 8 bis 10 Millionen, glaube ich, wären für einen Vieira, der ja wirklich einer der unserer besten Fußballer ist, muss man einfach sagen. Wäre ja schon, also es geht ja schon genau in die Richtung, dass man da mit ihm in Gesprächen ist.
Ja, machen die auf jeden Fall. Also,
das glaube ich auch.
Das ist deren Job. Ne? Das werden die schon machen.
Klaus Koster hat schon wieder harte, lange Tage, glaube ich.
Obwohl, ich habe ihn am Mittwoch habe ich ihn gesehen, ja. Bei den HSV-Frauen gegen Bayern München. Im Pokal-Viertelfinale. Leider haben die Frauen dann doch verloren. Und da war Klaus Koster, habe ich gesehen. Otto Stange war da, Erik Huber, Markus Frömming, mit dem habe ich mich länger unterhalten. Sehr nett. Ich sollte, nee, keine Grüße.
Ja. Liebe keine Grüße an Kai.
Grüß nochmal deine Kollegen Gato, Pia, ja.
Nein, überhaupt nicht. Danke. Nein. Nee, war aber trotzdem ein sehr nettes Gespräch. Und also ja, waren einige da und unter anderem ja, habe ich da Klaus Koster auch kurz gesehen.
Aber du musst dich auch kurz schmunzeln, weil ich bin ja Kapitän der dritten Tennisherren beim UHC.
Ja.
Und da musste ich jetzt diese Woche die Meldung abgeben für alle, die spielberechtigt sind. Ne? Also durfte auch ein bisschen Kaderplaner sein. Und welcher Name tauchte da auf? Also Frage an Klaus direkt. Sein Name. Er war gemeldet bei mir in der Tennismannschaft, also ist spielberechtigt dort. Zu, Klaus Koster.
Ach, okay.
Ich so, okay, cool. Also war noch nie beim Training, war auch noch nie da, aber er scheint irgendwann mal sich im UHC in die Liste eingetragen zu haben und ist dann noch spielberechtigt. Und insofern, ich muss ihn vielleicht auch nochmal kontaktieren und nominieren. Er darf dann in der Sandplatzsaison weiterhin bei uns mitspielen.
Schön. Schöner Fun Fact.
Auf jeden Fall, da musst du auf jeden Fall, das musst du allein schon für einen Podcast.
Ja, wobei ich habe gehört, er ist jetzt irgendwie bei, seine Kinder sind jetzt irgendwie bei Flottbek, wahrscheinlich war er irgendwie mal im UAC und jetzt, naja, trainieren wir bei Flottbek.
Und zahlt dann aber trotzdem noch weiter.
Ja, ernsthaft.
Nee, ich glaube nicht, ich glaube, man kann gemeldet sein, obwohl man nicht mehr Mitglied ist, aber ich werde ihn mal fragen.
Okay.
Ja. Ob er mal wieder ein paar Bälle schmettern
will. Ja.
Ich glaube, dann hat er Angst, dass du ihm diese ganzen Details entlockst, irgendwie, Kai, mit deiner charmanten Art und Weise. Und deswegen sagt er, nein, danke. Ja. Das ist mir zu gefährlich.
Sind wir noch chronologisch?
Ja, ich dachte, also wir haben ja alle das Köln-Spiel gesehen. Wir können darüber gut sprechen.
Was war das für ein Choreo von euch?
Ja, also hat man doch erkannt oder nicht? Hör mal. Hier fragende Blicke. Es war Deckel drauf, dass man den mit dem Sieg heute den Deckel drauf macht.
Okay.
Nicht schlecht, ne?
Ja.
Und wir waren mit Kochmützen waren wir Köche, weil das ein riesen Kochtopf war.
Ja. Ah.
Auf so einem Feuer drauf. Und dann eigentlich wollten wir dann bei Sieg sozusagen den Deckel oben drauf machen.
Mhm. Aber
wir dachten so kurz vor Spielbeginn so, ja, was ist, wenn wir jetzt vielleicht nicht gewinnen, dann so, ja, lass jetzt schon den Deckel drauf machen. Und ja, dann hat sich spontan ergeben und wir ein, der Choreo freudig ist, wir so, ja klar, mach, do it. Und dann waren wir auf einmal Köche.
Hm. Ja. Okay.
Muchel hält sich zurück in seiner Begeisterung.
Ja.
Ja, es gab einige haben geschrieben, beste Choreo heute an dem Tag, also nicht aller Zeiten, ne? Kann ich sagen. Es gab vielleicht auch nur die, obwohl die Köln-Choreo war unfassbar.
HSV hatte auch eine Choreo.
Ja.
Vorm Spiel,
so ja. 60 Minuten oder ja. Sowas, ne? Irgendwie.
Nochmal die Parkstadion verboten wir haben, zurück, ja.
Okay, erstmal, was war das für eine Choreo?
Von wem?
Ja, von HSV, erzähl nochmal das mit dem Kant-Stadion-Boot.
Also sie hatten ja diese drei S-Bahn-Waggons, ja. Und gab noch ein Spruchband für denjenigen oder einen, der lange Stadionverbot hat und wieder zurück war, willkommen geheißen wurde. Ich fand übrigens aber bei der Kölner Choreo diesen Fotoapparat mit dem Blinker dahinter, das sah schon ganz cool aus.
Ja. Gut. Ja. Ich muss sagen, ich habe es auch bei Insta geschrieben, die Kölner sind mir einfach grundsympathisch. Durch den Karneval haben sie bei mir halt so schon mal absolutes Stein im Brett, immer eine gute Zeit gehabt. Die Songs, ich liebe die Kölner Songs. Und wenn man dann schon so die Schrift liest in den Kölschen, denke ich so, ah, herrlich.
Ach, da werde ich direkt aggressiv,
muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe vormittags waren wir in der City und da ist die ständige Vertretung da hinten irgendwie bei dem da Neuer Wall und so. Und da waren dann schon so die Kölner und waren da so im rheinländischen Bar. War alles geil. Also da dachte ich schon, die Choreo auch kam nicht ganz an den Dino ran von Dresden. Aber,
das war wirklich legendär.
Ja, aber schon einer der Top-Kurios in den letzten Jahren, fand ich.
Von Köln?
Ja. Von den Auswärtsgästen,
meinst du? Fand ich cool.
Okay.
Ja, was war denn noch so auswärts? Also jetzt nicht von HSV, aber von Auswärtsfans beim HSV. Mir sind zum Beispiel nicht so viele in Erinnerung. Also bestimmt wird man jetzt irgendwie was, aber so die in Erinnerung geblieben sind, ist irgendwie der Dino. Und dann kam relativ lange nichts.
Also ich finde grundsätzlich alles mit Pyro finde ich schon mal geiler. So, also ich weiß, der Kölner Dom, den sie da hatten und
ja, wahrscheinlich war es nur dieses Blitzding mit dem,
also das war das
kleine, hatten, ja. Kleiner Schmunzler so, aber schon mal irgendwie ein Schnaps besser als irgendwie ein
die Bayern jetzt vor, ja. Oder ja. RB, das war ja wild.
Ach so, mit den weißen
Mündchen. Ja, ein bisschen weiß und ein bisschen ja, rot waren sie mitgebracht. Ja. Ja. Also ich hab ja mal 1 Jahr und 9 Monate in Köln gewohnt, dann natürlich auch diverse Karnevalfeiern mitgemacht, über einer Kölschkneipe gelebt und ich bin wirklich da weggezogen. Auf meinem Spotify war so bei diesem Rapt stand, sie scheinen einen Ort zu vermissen, weil ich nur Hamburg-Songs geballert habe in dieser Zeit. Abschlag war ganz oben mit dabei, Goldkehlchen natürlich auch. Und weil da ist ja Karneval, du musst ja quasi Köln-Fan sein, um Karneval da mitzumachen, weil jeder Song geht über den 1. FC Köln. Und das habe ich irgendwann nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren können. Und deswegen habe ich so einen Puls bei Köln. Ich weiß nicht, ich will die einfach leiden sehen.
Ja, ist auch, werden sie ja, sind jetzt 14. Ein Punkt noch entfernt, also ich glaube davor auch ähnlich, ne? Vom 16. von St. Pauli. Hoffen wir mal, sie bleiben vor St. Pauli. Da drücken wir mal die Daumen. Aber für die ist es eng und ich hatte nur die Pressekonferenz von Kwasniok vorm Spiel gesehen. Puh, da war er ganz schön im Selbstverteidigungsmodus. Hat er nochmal so angebracht, dass wir auch eine sehr junge Mannschaft ist. Wollte natürlich indirekt, also wollte eigentlich sagen, dass die junge Mannschaft die Zukunft gehört, aber so eigentlich durch die Blume sagen, dass es ja sehr jung ist und also man jetzt noch nicht so viel erwarten kann und so viel besser als ich kann man es jetzt eigentlich auch nicht machen mit der jungen Mannschaft. So, ich muss ja auch das nehmen, was ich zur Verfügung habe. Der ist ein bisschen wackelig unterwegs.
Aber ich finde, der ist immer so. Der ist auch ein bisschen wie Baumgart, immer in so einem passiv-aggressiven Modus. Weißt du, der ist immer dagegen. Der ist nicht so wie Merlin, dass er irgendwie zwischendurch nochmal so einen kleinen Witz irgendwie mit den Reportern macht oder so, sondern der geht da schon mit so einer Grundaggressivität rein, so nach dem Motto, fuck mich alles ab, dass ich hier auch noch Fragen beantworten muss in meinem Job.
Ja, ich fand es auch krass, also wir sind nicht mehr chronologisch, aber nach dem Spiel hat er dann auch noch, wurde ja Polzin dann darauf hingewiesen, dass er jetzt sein 50. Bundesligaspiel als Coach, als Jubiläum hat und dann sagte Kwasniok so, also alle so, ja, und Kwasniok ist so ausgerastet und hat sie gesagt so, wow, Glückwunsch, echt, das ist doch hier ein Applaus wert, also 50 Spiele, das würde ich auch gern schaffen und ist so völlig darauf abgegangen.
Beim Traditionsverein, ja.
Ja, beim Traditionsverein, wo ich so dachte so, ja, ist crazy in dem Job, aber man hat gemerkt, dass es für ihn halt alles andere als selbstverständlich ist und er da kämpfen wird um das 50. Spiel.
Kommen wir zum Spiel. Aufstellung. Ja, also Muheim, Toruna, Riga, Vuskovic, Omari, Mikkel, Bronzi hinten aufgrund ein, zwei Ausfälle. El Fadli auf der Bank. Also hinten würde ich sagen für die Verteidigung und Gottschulesch Willi auf der Bank. Ja, also wären wir Trainer, hätten wir wahrscheinlich auch so aufgestellt, ne, oder? Notgedrungen.
Ja, wahrscheinlich.
Finde ich schon. Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch Fadli-Fan.
Also die Abwehr. Ach, ne?
Ja, die Abwehr. Da kannst du, also da. Genau, finde ich aber auch. Also ich bin ja grundsätzlich El Fadli-Fan, aber fand jetzt auch, dass der in den letzten Spielen das nicht so gut gemacht hat, wie ich das eigentlich von ihm erwarte. Deswegen zu Recht, dass er jetzt leider gerade dann im zweiten Lied ist.
Omari, fand ich, macht seine Sache wieder besser. Der kommt besser rein, so nach seiner Verletzung. Ich finde, das war auch zuletzt nicht die beste Leistung, die er geboten hat, sondern mit häufigen Abspielfehlern. Also ich fand, das war jetzt so eins seiner besseren Spiele wieder. Und darauf lässt er auf jeden Fall aufbauen. Ich finde, Toruna Riga nach wie vor, ich finde stark, wie der Junge sich reingearbeitet hat, wenn ich mir das immer nochmal vergleiche mit zu Beginn der Saison.
Finde ich auch krass. Also, ne? Also da haben wir ja auch oft gefordert, so ey, weg mit dem, also nicht weg vom Verein, sondern weg aus der Startelf mit dem. Und ich habe das auch gar nicht gesehen. Und da sieht man wahrscheinlich, warum Polzin der Coach ist und nicht wir, weil der dann irgendwie was gesehen hat, was langfristig sich da noch kommen kann und da er sollte recht behalten bei ihm.
Und auch die Wackler, die er dann im Spiel immer noch mal hatte, werden, finde ich, auch weniger. Also das ist schon, ja, aber da siehst du mal wieder, was das ausmacht, konstant zu spielen
ja.
und Spielpraxis zu haben. Trotzdem, wenn nächste Woche gegen Dortmund Capaldo wieder fit ist.
Ja, aber ich glaube, es sieht sehr gut aus. Also ich glaube, sie haben ihn wahrscheinlich jetzt auch am Wochenende nochmal geschont, damit er dann nächste Woche safe fit ist. Weil
macht das Sinn? Macht das Sinn, ein Spieler, der eigentlich fit ist, wie Capaldo, zu schonen gegen Köln, was vermeintlich leichtere Punkte sind als gegen Dortmund?
Nee, macht nicht Sinn. Ich glaube, wenn er irgendwie fit gewesen wäre, hätte er, glaube ich, gespielt. Weil auch zu Hause gegen Köln ist wahrscheinlich das Spiel von den, jetzt sind es nur noch 8 Spiele, da bei Köln 9 9 Spiele waren es gewesen, ne? Oder 8, keine Ahnung.
Jetzt sind es noch 8.
Jetzt sind es so 8, ja. Die, das vermeintlich, wo die Wahrscheinlichkeit vermeintlich am höchsten ist, dass du halt irgendwie gewinnen kannst, weil Köln halt echt nicht gut drauf ist, relativ weit unten steht und wir halt ein Heimspiel haben. Jetzt wird es eher schwerer, jetzt nicht super schwer, aber eher schwerer, die Punkte zu sammeln. Im Mittelfeld Lokonga, Remberg, Vieira, Königsdörfer Downs, war mal eine Zweierspitze, mal Königsdörfer so ein bisschen links, ein bisschen variabel, alles gehalten. Philippe auf der Bank und Otele am Ende des Tages auch. Dafür war so Königsdörfer quasi so ein bisschen links, kann auch taktische Gründe gehabt haben. Am Ende des Tages hat dann irgendwie Downs vor Otele gespielt.
Ja. Kann man vielleicht auch mal sagen, dass der Trainer schuld ist, dass die Stürmer nicht funktionieren? Also, dass man sagt, bei allem, was er gut macht, schafft er es nicht, die Stürmer so zu positionieren, dass sie sich besser in Szene setzen können? Oder ist es dem Spielsystem geschuldet, dass die Stürmer zu viel in anderen Bereichen machen müssen, so dass sie dann vorne nicht richtig stehen? Oder sie trainieren im Training nicht genug, die Stürmer richtig in Szene zu setzen?
Das kann alles sein, aber
ich finde, bei 5 Spielern, da muss er, dass mal einer da vielleicht mal sich...
Ja, wenn du jetzt statistisch rangehst, musst du sagen, wie viele Großchancen oder wie viele Chancen arbeiten wir jetzt generell, wie viele davon sind Großchancen, kannst du den Expected, also X-Fert Goals
angucken. Der war sehr niedrig gegen Köln.
Und dann kannst du noch sagen, vielleicht so, wenn du irgendwie so ein crazy System spielst, wo der Stürmer dann an Ball kommt oder endlich mal an Ball kommt und er davor aber gerade 8000 Sprints machen musste und er einen Puls von 180 hat, ist vielleicht auch nicht das Geilste. Und man muss gucken, ob denn die Taktik, das System so ein bisschen, also wenn wir zum Beispiel nur Flanken spielen würden und wir hätten keinen kopfballstarken Stürmer, dann kann man schon mal die Trainerfrage stellen, aber ich glaube, so die Chancen, alles deutet jetzt nicht darauf hin, dass es irgendwie dann Polzins Schuld ist.
Vielleicht kann er sich da mal hinterfragen und noch ein bisschen mehr rauskitzeln davon.
Ja. Also. Aber ich finde, was schon auffällt, dass wir in den letzten Spielen unsere Taktik schon geändert haben. Also ich finde, dass wir nicht mehr so hoch pressen, dass wir nicht mehr so viel anlaufen. Das Umschaltspiel findet irgendwie überhaupt nicht mehr statt. Nee. Also ich finde gerade das, was uns die Spiele so stark gemacht hat, wo wir diese Umschaltmomente, dieses hohe Pressen und Anlaufen, passiert gar nicht mehr.
Ich finde, es sind gerade nur noch hohe Bälle, irgendwie alle stochern in der Luft rum, versuchen den Ball irgendwie aus der Luft zu fischen, dann gerät er mal an Fuß, dann ist aber direkt wieder ein Fehlpass. Ich finde es ultra unruhig und gerade echt anstrengend, Fußball zu gucken, also uns zuzugucken.
Also seit vielleicht ja zu Recht, weil das Unentschieden ja jetzt tendenziell uns mehr gebracht hat als Köln, oder?
Ja, also ich finde auch mathematisch, tabellarisch ist, wenn du im Schnitt einen Punkt brauchst, also bei 34 Spielen, 34 Punkte, steigst nicht ab. Und du machst jetzt einen Punkt, so, und wir sind im Soll, wir sind momentan eher, wir haben halt 30 Punkte bei 26 Spielen oder sowas, also
wir sind eher im Soll als
Team. Eher im Soll, so, das wäre jetzt anders, wenn wir jetzt nur 23 Punkte hätten nach 26 Spielen, dann muss man schon mal auf den Sieg gehen. Aber es ist natürlich Abwägung, also leichter Gegner plus zu Hause und gegen Dortmund wird es dann vermeintlich schwerer werden, da kannst du nicht mit dem Unentschieden rechnen. Aber trotzdem, ich glaube auch, dass uns der Punkt ein bisschen weitergebracht hat.
Ich hätte als Verteidiger die Dinge auch eher dann doch ab der 60. hoch und weit rausgespielt, so im Hintergrund, mit der Tabelle im Hinterkopf.
Was ich aber auch finde, ist, dass, also auch was ihr gesagt habt, dass ihr seit Leipzig, also Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Köln, die letzten 4 Spiele ist schwierige Leistung. Also vor 1-2 Wochen meinte ich noch so, naja gut, so Leverkusen, Leipzig, so, das ist aber auch der Gegner, der ist vielleicht so gut, dass wir uns nicht entfalten können und so, aber es fühlt sich gerade fast so an, als ob wir uns über die Ziellinie schleppen und wir irgendwie 8 englische Wochen hintereinander hätten und irgendwie jetzt von Woche zu Woche irgendwie auch nicht, ja, schon wie du meintest, Mochel, nicht so krass pressen und nicht mehr unser Spiel so durchziehen, sondern irgendwie jetzt so ein bisschen so Last-Minute-Angst bekommen, dass wir halt alles nicht mehr 100% zu Ende spielen, sondern eher so in die Schonhaltung gehen und versuchen irgendwie die Saison über diese Ziele
zu retten. Und ich kann das als Fan nur bestätigen, weil ich mich genauso als Fan verhalten habe. Speziell an diesem Spieltag habe ich mich extrem dabei erwischt, wie ich mir die Tabelle vorher angeguckt habe, um 15:30 bei den anderen Spielen. Und mich hat eigentlich fast mehr sozusagen das Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim interessiert. Da hatte ich einen extremen Blick drauf, weil ich mir gedacht habe, Wolfsburg mit Dieter Hecking jetzt, mit einem neuen Trainer, beim Champions-League-Aspiranten, bei den bärenstarken Hoffenheimern, und die lagen ja lange 1-0 vorne, und ich dachte mir so, oh, Mist, wenn die jetzt da 3 Punkte holen und so einen Run entwickeln mit einem neuen Trainer, und es sah ja trotz, also die haben am Ende 1-1 gespielt, sah trotzdem sehr stabil aus. Und da dachte ich mir so, oh nee, dann krabbeln die da unten jetzt noch raus mit so einem Run, dann müssen wir doch heute nochmal gegen Köln gewinnen, und dann fiel ja Gott sei Dank das 1-1. Und dann dachte ich mir so, also ich als Fan kann nur von mir sprechen, ich habe extrem auf die anderen Spiele geguckt, Gladbach hatte davor gewonnen, und für mich ist jetzt auch so, 3 Dumme hinter sich lassen irgendwie, also Heidenheim, Pauli bezeichne ich auch sehr gern als, ist ja nicht böse gemeint, als Dumme, so, und dann muss noch irgendwie,
selbst wenn es böse gemeint ist,
und dann muss halt irgendwie noch einer reinrutschen, wie Bremen natürlich auch immer gern unten, Mainz, und aber ja, also deswegen ich als Fan gucke auch gerade ehrlich gesagt mehr fast auf die anderen Spiele.
Ja, also Spiel war nicht das Gelbe vom Ei, sind wir uns glaube ich alles einig. Wir haben uns auch jetzt nicht so viele Chancen rausgearbeitet.
Heuer Fernandes hat richtig schön danach gesagt, ja, war ein Topspiel, war aber, also wurde als Topspiel deklariert, war absolut kein Topspiel. Ja. Da brauchen wir uns nicht.
Und da sieht man mal einmal wieder mehr, es kommt denn da auf die Einzelaktion drauf an. So ein Vieira, dann macht der halt einfach mit der
individuellen Qualität, ne?
Das 1-0. Und wenn du halt dann solche nicht hast, ist es dann halt schwierig so, weil aus dem Spiel heraus so war dann eher nicht so
viel. Und vielleicht auch mal dazu noch unterstützend, dass sozusagen du diese Spieler wie Vieira, da darfst du aber auch nicht verlangen, dass die wie in der ersten Halbserie von Anfang an einschlagen, sondern die brauchen eben auch ihre Zeit, sich einzufinden, oder kassieren dann nochmal eine Rote oder sind dann nochmal verletzt, und auch der muss in Summe auf eine gewisse Anzahl von Spielen kommen, um dann seine Torgefahr auch ummünzen zu können. Haben wir auch lange drauf gewartet, aber jetzt ist er voll torgefährlich.
Was uns ein Hörer geschrieben hatte, ich habe es selbst gar nicht so mitbekommen, Stübi hatte vorm Spiel in seiner Ansprache kurz vor Anpfiff noch die HSV-Fans heiß gemacht und gesagt, dass die Kölner Standardschwäche, also sehr standardschwächste Teams mit Standards sind, und dass man da doch als HSV-Fan nochmal richtig Gas geben muss, und dann macht das Tor direkt nach einer Ecke El Mala.
Ich dachte aber defensiv Standardschwächste.
Ah, okay.
Ja, also, ja, ich, so hat er auch gesagt, ne? Ja. Also, ich fand auch gut, weil offensiv ist so ein bisschen so, wenn man dann, also ist ja schon.
Ich glaube aber beides sogar.
Ja?
Ich glaube,
also kann sein.
Defensiv wie offensiv war da bislang nicht viel dabei.
So, ich glaube, das ist ja auch so nicht so ein krasser Diss sozusagen, wie als ihr seid offensiv bei Standard schlecht, sondern würde ich auch sagen, jetzt ist recht, wenn man sagt, ihr seid defensiv bei Standard schlecht, so dann ist ja nur, wenn wir jetzt den Ball haben, so. Aber ja, ich dachte aber, da habe ich auch ein paar Mal im Spiel dran gedacht. Also ich finde es gut trotzdem, dass es rausgehauen hat, aber weiß, dass ich es so schlimm finde, gerade weil es defensiv ist. Aber ja, naja.
Es war kein geiles Spiel.
Nee, muss man. Man muss eigentlich jetzt nach vorne gucken. Und
ich meine, wir hatten ja ganz am Ende noch eine Ecke, und da war El Fadli fast mit seiner Birne dran, aber naja.
Das wäre zu schön gewesen.
Das wäre wirklich zu schön gewesen. Apropos El Fadli, ich bin dann abends noch, ich war noch ein bisschen unterwegs auf der Rolle. Irgendwann.
Wo? Ich auch.
Ja? Aber ich war im Palace. Und bin da reingekommen. Ich war so spät dran, dass ich schon keinen Eintritt mehr zahlen musste. Das war an der Stelle sehr nice.
Ab wann? Ab 3 Uhr? 2 Uhr?
Nee, war 1.30 Uhr war es, okay, glaube ich. Und dann komme ich da rein und plötzlich denke ich so, sag mal, da hinten in der Ecke, die kenne ich doch. Ja, standen El Fadli und, ratet?
Auheim.
Ja, okay,
Uheim ist ein guter, ist immer ein guter
Gast. Der kann auch zu Fuß nach Hause gehen, wahrscheinlich von da.
Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber
da um die Ecke.
Ah, okay. Aber an Uheim waren auf jeden Fall ordentlich die Frauen dran. Der wurde da ordentlich bezirzt, und El Fadli stand da irgendwie so ganz sympathisch einfach in Lederjacke am Tresen und hat sich die ganze Zeit mit so einem Dude unterhalten. Zwar, auf jeden Fall habe ich dann immer so ein bisschen gedanced und immer so ein Auge drauf gehabt und so geguckt, was geht da ab.
Ja, ist gut. Uheim hat vielleicht, die haben mich angesprochen, was soll ich machen? Du musst mich wehren. Ja, aber ist gut, da hast du natürlich mehr.
Finde ich aber krass, dass man nach so einem Spiel, der hat ja dann auch noch ordentlich einen aufs Knie bekommen und so, dann denkt man sich so jetzt nochmal ein bisschen. Ja,
erstmal auf die süße Seite des Lebens wechseln. Und
Pia sieht die Sachen, wenn sie abends unterwegs ist. Ich sehe die Sachen auf Social Media, habe ich da auch ein Bild gesehen, was gepostet worden ist. Und auch, ich weiß nicht, in welcher Bar es war, muss ja gestern gewesen sein, wahrscheinlich irgendwo in der Schanze. Und da war Mario Vuskovic und Bold und Meffert hat man gesehen auf dem Bild und noch einige HSV-Mitarbeiter. Also da scheint man sich auch immer noch zu treffen und auszutauschen.
Die Connections reißen nicht ab.
Aber ich finde es geil, dass so zum Beispiel Miro und Daniel F. hat, die so befreundet sind, weil die waren ja, glaube ich, auch, die gingen gerne mal, glaube ich, abends zusammen weg und waren, glaube ich, auch schon so auf Ibiza und haben da zusammen gefeiert und so. Also das sind, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Truppe, wenn die Spieler...
Wenn die feiern gehen?
Ja, wenn die, wenn es Freunde sind, verstehst du dich, glaube ich, auf dem Spielfeld auch besser und folgst dem anderen lieber, als wenn es irgendwie so ein Fremder ist.
Hast du gesehen, ob sie, von wem sie abgeholt worden sind?
Ich glaube, also ich kann... Oh Gott. ich kann mir sogar vorstellen, dass die gar nicht getrunken haben und da einfach nur waren für den Vibe und dann selber in ihre Karren gestiegen sind, ehrlicherweise.
Für den Vibe.
Lass um 1-1. Lass um 1-1 nochmal ein bisschen den Beat reinholen. Ja, wirklich.
Ist jemand in... Ah, jetzt Länderspielpause.
Ja.
Sehe ich gerade.
Nee.
Hä? Nee, wir fahren, also nicht wir fahren.
Ah, 21. Nee, ja, ja. Danach dann, ne?
Nach Dortmund, ja.
Ich wollte gerade fragen, ob jemand nach Dortmund fährt.
Ja.
Natürlich.
Ja. Natürlich.
Samstag, 18:30
Uhr. Ja. Freue mich schon drauf. Wir fahren mit der Family hin, fahren Freitagabend schon los nach Dortmund und wollen dann Samstag noch in das Deutsche Fußballmuseum.
Wo ist das?
In Dortmund?
In Dortmund.
Ja. Hätte ja sein können, ist ja Stadt an Stadt da.
Nee, ist in Dortmund und...
das ist doch diese krasse Günter Netzer Ausstellung auch, ja, ne?
Oder? Die ist leider schon ausgebucht. Ah, ja, okay. Da war ich jetzt zu spät. Ich hätte nicht gedacht, dass es ausgebucht ist. Hätte ich
absolut auch nicht gedacht.
Ja, so.
Krass.
Und die
so viel Geileres gibt es in Dortmund nicht,
würde ich sagen. Nee, deswegen, also so viel ist da nicht.
Würde ich auch zweimal
reingehen. Auf dem Borsingplatz, ne?
Ja. Du kannst ja mal auf dem Discord-Channel da in die Ticket-Gruppe schreiben, hat jemand noch Tickets für das Deutsche Fußballmuseum?
Vielleicht. Du. Meine Region meinte so, Fußballmuseum, weiß ich nicht. Ich gehe einfach shoppen. Ich so, ja, viel Spaß in Dortmund shoppen gehen. Ich sage, keine Ahnung, was die orientalische Teppiche mitbringen will. Oder Döner essen gehen.
Ja,
Dortmund ist schon wild.
Warst du da auch da, als wir das Champions-League-Finale
geguckt haben? Ja, das war magisch.
Ja, da haben wir Dortmund-Bayern geguckt.
Auf dem Borsigplatz.
Auf dem Borsigplatz. Und
da war ich in Wembley.
Das ist krass.
Das ist krass, ja.
Und da wir hatten ein Auswärtsspiel irgendwo im Westen. Und ja, da war alles angerichtet. Was ist alles angerichtet für eine Party? Auf jeden Fall klar, mega voll.
Robben hat, glaube ich,
hat die Party dann kaputt gemacht in Dortmund.
Ich muss sagen, ich war aber auch für Bayern.
Ja.
Hab's nicht gezeigt, da
zum Glück. Wir waren mit ein paar Hamburgern da, nur wir hatten uns aufgeteilt. Die einen waren bei den Bayern-Fans und wir waren bei den Dortmundern, weil wir halt auch ein paar Kontakte nach Dortmund haben. Und so waren wir dann da aufgeteilt. Aber das war geil. In London, geiles Feeling.
Schon krass, dass du ein CL-Finale gesehen hast.
Ja. Hab ich noch.
Und das Deutsche vor allem, wow.
Ja, Mehdi Madawiki noch vor dem Spiel getroffen.
Oh. Mehdi!
Da haben wir noch ein Foto gemacht. Guter Typ, der Mehdi.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, jetzt wo du es sagst, musst du gerade an Piotr Trauski denken wegen dieser Trikotaktion. Wir haben gar nicht über die Trikotaktion gesprochen.
Ja, coole Aktion.
Ja, mega.
Fand ich auch gut. Ich habe es bei Social Media gesehen und geliked und applaudiert. Also es ist jetzt eine Aktion, die auf jeden Fall meine Erinnerung jetzt nicht bis auf alle Ewigkeiten, aber ich dachte so, ja. Sie hat mein Like.
Ja,
auf jeden Fall andersrum, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Dass die Spieler die Trikots von den Fans tragen, wirklich die Trikots waren, die
doch, glaube ich schon. Also auch diese kleinen Nachrichten und so, das ist ja schon irgendwie alles sehr besonders, die da reingeschrieben wurden. Ich glaube schon, dass das die Trikots auch waren.
Okay, glaube ich. Der Busfahrer sah ja schon etwas kräftiger aus. Also man muss ja so einen Bus auch lenken können, aber deswegen wusste ich jetzt nicht, ob das Trikot jetzt auch das von Downs ist, aber...
Piotr Trochowski hat auf jeden Fall ja auch für Otele, glaube ich, eine kleine Nachricht ins Trikot geschrieben und so. Also ich finde, schon übertrieben geile Aktion, geht wahrscheinlich wieder so in Richtung Merlins Kreativität, was auch Motivation irgendwie angeht. Und ich finde, wenn man da immer dann mal so in Austausch tritt und mal merkt, was die Fans irgendwie antreibt und was, dass die da so, keine Ahnung, kleine Motivationsbotschaften in so ein Trikot schreiben, schon geil.
Gab es übrigens bei den Frauen auch vor kurzem, da hatten sie auch nach dem Spiel gegen Bremen, hatten sie so eine Wand aufgestellt, wo man den Mädels auch Nachrichten zukommen lassen konnte. Und ich habe gerade gestern von Emilia Hirche, die bei uns im Podcast war, habe ich eine Nachricht bekommen. Mega, habe mich sehr gefreut, weil ich habe im Namen von uns allen habe ich einen Zettel für sie da rangeschrieben, habe geschrieben, liebe Grüße an Emilia von deinem Lieblingspodcast, HSV, meine Frau, Gato, Pia, Kai und Muchel. Und da hat sie sich gestern für bedankt, weil das wohl gestern an die Spielerin ausgehändigt worden ist. Und als Motivation für den Saisonendspurt jetzt. Sie haben jetzt 1-1 gespielt gegen Jena, sind noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz. ist alles sehr eng da unten, aber sollten sie schaffen. Ich gehe eh davon aus, dass sie die Liga aufstocken zum Ende der Saison, weil jetzt mit der Google Pixel Bundesliga, dass sie da einfach nochmal ordentlich reinstecken. Deswegen meine Vermutung ist so ein bisschen, dass überhaupt keiner absteigt, aber ja, sollte das doch so sein, dann ist es natürlich immer schöner, nicht auf dem Abstiegsplatz zu sein. Auf jeden Fall. Aber sie hätten, glaube ich, schon ein bisschen mehr feiern können, wenn sie jetzt am Wochenende gewonnen hätten und da war eine Chance dabei. Boah, musst du machen, musst du machen. Ja, aber dazu so viel von Emilia, also liebe Grüße von uns an sie und hat sie sich gefreut drüber.
Vielleicht noch als kleine Überleitung allgemein zum Frauenfußball und weil wir ja gleich noch auf den BVB zu sprechen kommen. Alex Popp hat ja jetzt bei Dortmund unterschrieben und soll die aus der dritten Liga in die erste Liga führen. Finde ich auch interessant.
Ja, muss das sagen. Ist auch ein anderer von Wolfsburg. Sie war doch bei Wolfsburg, ne?
Ja, sie war vorher bei Wolfsburg.
Irgendwie Kuhlmann oder so von Wolfsburg ist jetzt auch nach Dortmund gewechselt. Der soll das Ganze da irgendwie federführend machen und da, also Dortmund hat auch verstanden, dass da im Frauenfußball jetzt einiges abgeht und wollen da ihre Mannschaft in die erste Liga pushen.
Finde ich eh krass, dass Dortmund, weil Dortmund ja schon auch also eine absolute gesetzte Macht in Deutschland ist, dass die so eine Drittliga-Frauenmannschaft haben. Da ist wohl bislang ein bisschen hinten übergefallen, aber jetzt wird es angegangen.
Da ist mal eine vom HSV hingewechselt, oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, eine Stürmerin, die eigentlich relativ gut war, die hat bei Dortmund auch ein Netz, die irgendwie unheimlich ist, gerade irgendwie ein Bänderriss. Namen kriege ich gerade nicht mehr zusammen, aber
Kann man auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf haben. Aber jetzt gucken wir erstmal
nach Dortmund.
Auf die Herren.
Mal gucken, also, wie wir das spielen. Timo schreibt bei Insta, was macht Damien Downs beruflich?
Ja. Das hat mein Sohn mich heute auch gefragt.
Das sehe ich gerade wie alle auf Damien Downs. Das
ist schon, ich muss sagen, unfassbar, dass ich gerade ehrlicherweise ein bisschen geschockt war, dass der 21 ist. Der wirkt für mich irgendwie schon viel älter und wahrscheinlich behäbiger, deswegen, weil ich, also 21 ist echt noch jung. Der hat ja eigentlich noch viel vor sich und dann sollte man anfangen, Tore zu schießen. Mein Sohn sagt
immer, der hat so dünne Beine, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, muss ich mal drauf achten. Also soll so ein schmales Hemd sein.
Bechti Bob, Choreo von der Loge besser als die vom FC. Oh, da kann man, das ist gut. Gut beobachtet. Sieht Muchel auch so.
Oder Marc fragt, ganz einfache Frage, bleiben wir in der Bundesliga, was meint ihr?
Ich glaube,
das Restprogramm, Dortmund, Augsburg, Stuttgart, Bremen, Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen.
Es ist schon heavy.
Ja. Aber gegen gegen Bremen.
Ja, man hat immer noch so ein bisschen diese, okay, auswärts wird es eh schwer, die schreiben immer ab die Punkte, dann haben wir zu Hause.
So ein Spiel wie gegen Hoffenheim zu Hause, das musst du ziehen.
Ja. Zu Hause gegen Augsburg, zu Hause gegen Freiburg.
Freiburg so. musst du auch ziehen. Die haben doch gestern gegen Union verloren, das kriegen wir hin.
Ja, ich denke, da wird das schon, irgendwas wird auch gehen. Immerhin sind wir defensiv noch einigermaßen stabil, aber auch, ja, der Fluss ist momentan nicht da.
Nee. Leider nicht. Und ich befürchte auch nicht, dass er am Wochenende zurückkommt. Aber hey, wir wollen ja jetzt hier nicht so negativ
reinstarten. Aber Moche, du bist vor Ort, das ist gut.
Ich bin vor Ort, genau. Wir fahren mit der Family,
hat
hier schon gesagt. Und
guckst du, was geht?
Wenn da mal das Dortmund-Stadion den
Kindern zeigen. Ich bin im Urlaub, leider jetzt. Wir haben noch spontan, wollten erstmal ins Kriegsgebiet fahren, aber haben jetzt nochmal umgebucht. Und
das bei uns ja auch.
Ja. Und deswegen bin ich nächste Woche nicht raus. Aber große Krise beim Heimspiel gegen Augsburg. Da gab es ein internes kleines Drama. Es gab den Rückflug, bleiben 2 Wochen. Es gab einen Rückflug am Donnerstag. Freitag war schon komplett ausgebucht. Mhm. Oder Samstag. Und Donnerstag gab es irgendwie noch so 6 Plätze oder so. Und irgendwie haben sie nicht gebucht, weil Hotel war noch nicht safe und wollen am nächsten Tag.
Komm raus.
Also zack.
Du bist auch nicht
da. Ja, waren die Donnerstagplätze weg. Und dann war Samstagabend lande ich so, ey. Es ist nichts unbefriedigender, als während des Spiels im Flugzeug zu sein. Aber es gab leider tatsächlich.
Aber ist ja für dich nichts Neues, ne?
Irgendwann war ich auch schon mal, ne?
Ja, schon ein paar Mal. Also, deine Urlaubsplanung ist nicht nach dem HSV gerichtet.
Nee, die Urlaubsplanung ist tatsächlich schwierig, aber diesmal ging es leider nicht richtig. Also wäre natürlich immer hart auf hart geht's immer irgendwie, aber das wäre so irgendwie 5 Tage früher oder 3 Tage später, so ein auf den. Deswegen, ja. Naja,
so ist es halt.
Ne? Hauptsache wir gewinnen, ne? Dann habe ich alles richtig gemacht. Dann fliege ich wieder das nächste Mal. Mann,
schau mal, vielleicht ist ja der Sack schon Dortmund-Spiel zu. Also haben wir da eine Chance, Pia, oder nicht?
Puh, Schwierig. Also erstmal kurz zu Dortmund. Wir spielen um 18:30 im Signal Iduna Park. Dortmund ist aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz mit 58 Punkten nach 26 Spielen. Ich glaube, sie haben 55 Tore geschossen. Treten mit einem Plus von 29 Toren auf. Wir hingegen nochmal kurz als Abriss Tabellenplatz 11, 30 Punkte Torverhältnis von minus 8 schleppen wir auch gefühlt seit einem Jahrzehnt mit uns rum. Genau. Der BVB hat vor allem eins, was wir nicht haben, torgefährliche Stürmer. Yay. Ich finde aber, die wichtigste Message ist eigentlich, im Hinspiel haben wir einen Punkt in Hamburg geholt, dass...
Jeder erinnert sich an das Tor.
Ja, jeder. Wirklich. Das war krank. Und vielleicht können wir daran ja anknüpfen, aber es wird extrem schwer vor der gelben Wand, kranke Kulisse. Ansonsten verletzt, Emre Can ist aktuell wegen Kreuzbandriss raus, ist ja eigentlich auch der Kapitän für ihn, hat Nico Schlotterbeck, der Abwehrchef, die Binde übernommen. Positiv zu verzeichnen ist, Nico Schlotterbeck hat auch schon 4 Saisontore als Innenverteidiger, aber Vuskovic immer noch eins mehr, also da sind wir besser aufgestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es jetzt ganz grundlegend quasi so, dass ich denke, dass ich immer beim HSV das Gefühl habe, wenn die denken, boah, da spielen richtige Riesen gegen uns und wir haben eigentlich keine Chance, dann holen die irgendwie nochmal so Superkräfte raus. Deswegen erwarte ich tatsächlich am Wochenende, dass der Fußball spielerisch es wieder besser wird, als das, was wir die letzten 4 Spiele gesehen haben. Und hab ein bisschen Hoffnung. Ansonsten kann man auch sagen, Julian Riasson hat mit 12 Vorlagen die zweitmeisten Vorlagen der Bundesliga nach Olise, was natürlich auch nicht dafür spricht, dass wir da gewinnen. Genau, und ansonsten wissen wir alle, dass wir auf Kirassi aufpassen müssen, mit der Nummer 9, 12 Saisontore, Wahnsinn. Maximilian Bayer mit der Nummer 14, 8 Saisontore, Adeyemi, das finde ich ganz witzig, Rambo und Adeyemi treffen ja wieder aufeinander und irgendwie haben die so ein Duell im Shit-Talking, lässt Rambo in Interviews immer mal wieder raus, finde ich ganz interessant, bin ich mal gespannt, ob man davon was mitbekommt. Julian Brandt, der ja anscheinend nächste Saison zum HSV wechselt. Spaß.
Habe ich auch schon gehört, ja.
spielt nochmal ein letztes Mal gegen den Verein, bei dem er dann ab nächster Saison spielen wird. Hat auch schon 6 Tore geschossen. Genau. Und ansonsten Waldemar Anton mit der Nummer 3 auch immer im Auge behalten. Nico Kovac kennen wir auch alle irgendwie auf der Trainerbank mit seinem Bruder Robert Kovac zusammen da am Coachen. Ich glaube, das
wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich bin echt gespannt. Also man geht natürlich, man fährt dann nach Dortmund genau mit dieser Einstellung. Boah, es wäre so geil, da einen Punkt zu holen. Aber Erwartungen fährt man dahin. Aber manchmal sind es vielleicht genau die Spiele, wo man dann überrascht wird und doch ein gutes Spiel zu sehen bekommt.
Sind vielleicht so diese Spiele, wo du auch als HSV, auch als Mannschaft dahin gehst und sagst, du hast nichts zu verlieren, du kannst alles in die Waagschale schmeißen, dir da ein geiles Spiel gegen geile Gegenspieler, du hast vielleicht auch richtig Bock drauf, weiß ich nicht, Merlin denkt sich bestimmt noch eine Motivationsdosis irgendwie aus und ich weiß nicht, sowas macht mir immer Hoffnung, dann verliere ich den Glauben nicht ganz.
Und ich glaube, du musst auch genau wieder auf dieses Umschaltspiel gegen Dortmund pochen, weil du wirst nicht das Spiel machen, sondern du musst auf genau darauf hoffen, dass du Bälle abfängst und dann dich eben durch dieses Umschalten schnell nach vorne. Klar, die Dortmunder sind auch schnell, aber genauso haben wir es gegen die anderen großen Vereine gemacht, gegen Bayern irgendwie Umschaltspiel und. Wir versuchen einfach wieder diese Taktik, mit der wir eigentlich relativ gut gefahren sind, wo wir deutschlandweit, in der Bundesliga weit quasi auf Platz 1 stehen mit den Umschaltmomenten und den Toren. Das haben wir die letzten Spiele einfach ein bisschen vermissen lassen und da hoffe ich einfach, dass der...
Ja, und meine große Hoffnung ist, weil das ist für mich wirklich ein absoluter Stabilitätsbringer, ist einfach Capaldo und der wird, denke ich, auf jeden Fall wieder auf dem Platz stehen, weil ich meine, es hieß jetzt schon unter der Woche eigentlich vor dem Köln-Spiel, dass er wieder fit ist. Insofern, wenn der wieder da ist und da, ich habe das Gefühl, genau die Spiele, die er verpasst hat, waren ja jetzt auch die Schwächeren. Ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation gibt, aber in meinem Kopf jetzt irgendwie schon. Bin gespannt.
Was tippt ihr gegen Dortmund?
1-1.
So positiv finde ich nicht. 2-1 für Dortmund.
Ich tippe auf 0-0. Ich glaube, es wird einfach Ja, 0-0. Ich wäre im Punkt, wäre mega. Also
würden wir alle unterschreiben.
Total. Ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wer wird Papa?
Davy Selke.
Ja, hat er
gerade. Wie viel ist das? Dritte, vierte, zweite?
Okay, kind. Krass. Sie haben ja, glaube ich, lange überlegt und also zumindest, wenn man dem nach Social Media glauben kann.
Wenn man Evelyn Selke folgt.
Ja, genau. Und jetzt ist sie schwanger und bekommt ein zweites Kind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem Monat sie ist. Vierter?
Fünfter.
Fünfter Monat
ich
schon.
Ich bin informiert, keine Sorge.
Sehr gut. Und ich hatte auch gelesen, dass übrigens Mainz 05 in der Winterpause an Davy Selke dran war und dass sie ihn gerne nach Mainz holen wollten. Hat wohl, weil sie dann irgendjemand anders vorgezogen haben. Ich weiß gar nicht, wer dann zu Mainz gewechselt ist. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube trotzdem, dass er händeringend wieder zurück nach Deutschland will, auch wenn es in der Türkei ja für ihn ziemlich gut läuft und er dort trifft und die Tore macht. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie den Plan haben, zur Geburt wieder in Deutschland zu sein.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Hier das Kind groß werden lassen wollen. Deswegen, ja, vielleicht spielt das auch nochmal in der Stürmerplanung beim HSV. Ja.
Ja,
eigentlich bin ich immer kein großer Fan davon, irgendwelche Spieler zurückzuholen. Aber
gut, ich weiß nicht, ob das reicht zum Zurückholen, aber man muss ja sagen, keiner betont so treu wie Davy Selke immer wieder, dass es für ihn eine absolute Ausnahmezeit war, dass er mittlerweile sogar aus der Türkei die HSV-Spiele holt, schaut und sich deswegen sogar Sky und The Zone, glaube ich, noch extra geholt hat, damit er da immer alles mitbekommt. Also wenn man vom Spieler zum Fan wird, dann hat das schon einiges zu bedeuten.
Also ist auch nicht der Erste, ne? So Aaron Hunt ist ja dann auch in Hamburg geblieben. Ich sehe ihn da jeden Morgen, wie er sein Kind immer
artig
zur Schule bringt und die scheinen dann auch glücklich zu sein. So könnte ich mir Davy da auch in Hamburg längerfristig vorstellen.
Also ich nehme ihm das ab, aber ich weiß natürlich auch, dass wenn der HSV nach einem Interview fragt und für die HSV Live gegen Köln, dass du als Spieler natürlich auch das sagst, was die Fans hören wollen, ne? Und vielleicht manche Sachen überspitzt. Und ich glaube ihm das auf jeden Fall, dass er die Spiele verfolgt und auch mit Sicherheit mit vielen noch in Kontakt ist. Aber manchmal können die Sachen auch etwas überhöht sein.
Na klar, weiß man ja bei Baumgart mit der HSV-Bildwäsche mittlerweile auch, dass das
der
ein bisschen
auch Baumgart, der jetzt auch wieder dieses Peaky Blinders mit dieser Baumgart-Cappy bei Union. Und vorher haben sie noch bei Union gesagt, nee, er ist hier wir holen ihn nicht als Marke oder als Merchandise-Artikel, sondern er ist hier als Trainer. Ja, das hat ja lange gedauert. Ja. Kaum läuft Fußballerisch nicht mehr, dann wird die Marke rausgeholt und es werden wieder irgendwelche Cappies verkauft.
Kann er mal, wenn er eine normale Kappe aufhat, die bitte gerade aufsetzen?
Ich verstehe es
nicht. Alter, das nervt. Also,
hat Ihnen das schon mal jemand gesagt, dass es auch nicht cool ist?
Das sieht so bescheuert aus.
Wirklich. So leicht grenzt
die jedes Mal, ne? Denke ich mir, sag mal, bist du bräsig? Kannst du die mal gerade machen, bitte? Was ist los mit dir? Aber apropos Baumgart, am Wochenende hat Union Berlin ja gegen Freiburg gewonnen, 1-0. Und Matteo Raab stand tatsächlich im Tor. Ja. Und ich weiß nicht, was mit dem Jungen los war, aber der ist am Ende sehr emotional vom Platz gegangen. Er hatte irgendwie Tränen in den Augen. Er hatte vorher noch einmal einen einstecken müssen, hatte, glaube ich, irgendwie ein bisschen Schmerzen, hat dann in der letzten Minute noch das 1-1 verhindert und gut gehalten. Aber trotzdem, der ist da wirklich vom Platz marschiert, irgendwie mit Tränen in den Augen, war so übertrieben emotional. Baumgart ihm dann noch ein Küsschen auf den Kopf gegeben. Ich dachte so, sag mal, also, das war ein bisschen doll.
Lag das vielleicht daran, dass er sich verletzt hat ganz zum Ende nochmal? Weil er fällt ja jetzt ziemlich lange aus wegen einer Handverletzung.
Ach so, ja, okay, dann liegt es daran. Ja, dann sorry, dann habe ich nichts gesagt, weil ich habe nämlich nur, weil er hat noch weitergespielt, deswegen war mir das nicht so bewusst, dass er sich da wirklich verletzt hat.
Und er hat ja den Sieg quasi festgehalten und sich dann aber irgendwie im
Das ist auch verletzt. Emotional.
Und dann kann es schon emotional sein, dass du denkst, so, jetzt hast du so ein geiles Spiel und dann verletzt du dich und bist erstmal wieder raus.
Ja, klar.
Ähnlicher Fall wahrscheinlich wie bei Pausen, der jetzt nur nicht seine besten Spiele gezeigt hat, aber schon wieder verletzt ist. Ich glaube, das zieht dich als Spieler schon runter, wenn du
denkst, jetzt gerade. Ja, okay. Mir war nicht bewusst, dass ihm in dem Moment schon so bewusst war, dass er jetzt ausfällt.
Worauf ich diese Woche auch noch extrem schiele, ist die Verkündung der Nazio.
Ja.
Nagelsmann verkündet ja für die nächsten beiden Testspiele den Kader. Und ich bin so gespannt, ob einer wie Remberg oder Heuer Fernandes, also ich meine die ganzen Torwerte, die bei Bayern sonst immer in die Nationalmannschaft gelobt werden, sind verletzt oder Urbik ist, glaube ich, müsste jetzt, der hatte ja irgendwie die Gehirnerschütterung, sollte jetzt wieder fit sein oder könnte wieder fit sein, alle anderen verletzt. Da bin ich echt gespannt, was was Nagelsmann sich da, was er da aus dem Hut zaubern lässt. Oder so ein, wie Heuer Fernandes, ob der eine Chance bekommt. Effenberg hatte ihn ja schon in die Nazio gelobt und hatte gesagt, so eigentlich mal ein Spieler, der es verdient hätte, der seit Jahren loyal ist, der immer jemand vorgesetzt bekommt und trotzdem seine Leistung abzieht. Das ist genau so jemand, braucht man in der Nationalmannschaft, der als dritter Torwart mitkommt, der loyal ist, der, wenn es sein muss, ist er da. Also bin ich gespannt. Und Remberg, ja, hatten wir ja schon im Live-Podcast bei Merlin Polzin, war das Thema. Ich bin gespannt. Also er zeigt zeigt seine Leistung. Er ist halt nicht der Spieler, der jetzt wie Vieira irgendwie für die Kunststücke da ist, aber er macht halt, er ackert, ja, er zeigt immer Einsatz krass. Und ist auf der Position, gibt es halt in Deutschland nicht so viele. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das vielleicht seine Chance sein könnte, dass er zumindest eingeladen wird jetzt für die beiden Testspiele, um sich dort einmal zu zeigen. Ich weiß gar nicht, 18. oder 19., was haben wir heute, 16.? Ich glaube, am 18. oder 19. wird der Kader bekannt gegeben von Nagelsmann. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal
ein Auge drauf haben, ja.
Undav hat ja gestern auch schon wieder geknipst. Der Junge ist in Shape, im Gegensatz zu Füllkrug, der irgendwie, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Spielen erst ein Tor gemacht hat und auch Walter Mate
immer wieder auch faszinierend.
Auch nicht richtig in Fahrt kommt.
Also. Was Stuttgart da, ne, in Form vom Coach auch immer wieder aus sich rausholt, das ist schon stark, muss man sagen.
Spannende Woche. Ich bin gespannt.
Ja.
Vor allem auf Dortmund. Ich freue mich. Ja. Gelbe Wand, geiles Stadion.
Super geil. Currywurst lecker.
1-0 führen wir schon, weil Hanse Merkur gegen Signal Iduna, das ist ja Hanse Merkur die deutlich bessere Versicherung, muss man sagen, oder? Viel cooler. Kann ich nur jedem empfehlen.
Viel cooler, finde ich auch.
Also mega. Also ich fühle mich, es ist einfach ein tolles Lebensgefühl, so abgesichert zu sein.
Haben die sich schon gemeldet?
Nee, noch nicht. Ich hoffe bald.
In diesem Sinne.
Nur der HSV.